Meet the CFO Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem. Bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-Up-Desk sind auch alle Startups und Scale-Ups bestens betreut. FS Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören. So, ja, auch eine Woche später sitzen Dirk und ich immer noch bei A Great Place to Work. Wir hatten eine super Woche hier und uns gegenüber sitzt immer noch Patrick, der uns in dieser Folge, wie es jetzt Tradition ist seit dieser Staffel, ein bisschen was über sich persönlich noch erzählen wird, über seine Routinen, aber auch über seine Learnings. Vielleicht kann man das eine oder andere mitnehmen. Und wir haben da eine Standardfrage, mit der wir starten, um eben dich und deine Routinen ein bisschen kennenzulernen. Gehörst du so, gibt ja jetzt diesen 5 AM Club, das nervt mich manchmal total auf LinkedIn, wie viele Leute posten, was, wie toll das ist, um 5 Uhr aufzustehen. Ich bin eher so, wenn ich sehr viel zu tun habe, eher der Until Midnight Club, glaube ich. Wie ist das bei dir? Bist du auch so ein Frühaufsteher? Hast du Morgenroutinen? Läuft dein Tag immer gleich ab? Wie sieht das bei dir aus?
Also ich bin nicht Mitglied beim 5 AM Club. Ich stehe gerne früh auf und habe kein Problem mit Aufstehen, aber nicht um 5 Uhr morgens. Bei mir gibt es eigentlich zwei verschiedene Morgenroutinen. Das eine ist, ich mache noch CrossFit und das mache ich jeweils am Morgen früh. Das heißt, da stehe ich 5:45 auf, die Sporttasche ist bereit. 6.25 Uhr sitze ich im Auto und um 7 Uhr beginnt das Training. Das ist so die eine Morgenroutine. Und die andere ist, wenn ich hier ins Büro nach Zürich fahre, auch 6.15 Uhr aufstehen, 7 Uhr Bus, 8 Uhr Büro.
Aber also, jetzt habe ich so zugehört. Jetzt. Und CrossFit machst du, wie viele Tage die Woche machst du CrossFit? Ist das was Tägliches oder braucht man da Ruhezeiten?
Du brauchst Ruhezeiten und ich würde es auch gar nicht täglich hinkriegen. Ich mache es zweimal pro Woche, habe dann zu Hause noch ein kleines Home-Gym, wo ich etwa so zweimal pro Woche trainiere.
Aber einfach nur für dich und nicht mit Wettkampfgedanken, dass du noch irgendwann der Ü40 Crossfit-Meister der Schweiz werden willst?
Ohne große Ambition, aber CrossFit hat tatsächlich so ein bisschen diesen Wettkampfcharakter und gerade aktuell laufen die CrossFit Open, das ist ein weltweiter Wettbewerb, wo jedermann teilnehmen kann und da bin ich auch Teil davon. Also ich bin schon kompetitiv, aber ohne große Ambitionen.
Ah, also gibt keinen Platz, den du dir vorstellst, aber gut, wenn du dann drin bist, dann willst du schon gut sein, oder?
Absolut. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich jetzt auch schon in der Kategorie 45 bis 49 starten darf und die Konkurrenz langsam abnimmt.
Wann kommt denn die erste Tasse Kaffee?
Die kommt sehr schnell. Also wenn ich ins Training fahre, nehme ich eine Tasse Kaffee mit ins Auto. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann mit in den Zug. Also so, ich würde sagen, eine halbe Stunde, drei Viertel nach Aufstehen gibt es schon Kaffee.
Und wenn du dann am Schreibtisch, wo auch immer der dann sein mag, Platz nimmst, was machst du dann als erstes?
Ja, Laptop starten und mal die Übersicht gewinnen, sprich E-Mails lesen, LinkedIn lesen, Teams Nachrichten lesen, da mal up to date kommen.
Hast du dann eine Zeit, wo du das erste Meeting in der Regel veranstaltest?
Ja, wir haben bei uns intern so die ungeschriebene Regel, dass wir eigentlich vor 9 Uhr keine Meetings machen. Das heißt, so bis 9 Uhr ist eigentlich immer die Zeit für uns selber noch die wichtigsten Dinge erledigen, ein bisschen E-Mails abarbeiten und dann ist aber eigentlich schon sehr oft um 9 Uhr das erste Meeting.
Da können wir jetzt ja vielleicht auch mal ableiten, wie sorgst du jetzt dafür bei dir, dass du ein Great Place to Work bist?
Es hat für mich nicht per se mit den Meetings zu tun. Ich weiß auch auf LinkedIn so ein Meeting-Bashing. Ich finde Meetings nicht per se etwas Schlimmes, weil Meeting heißt ja, wir treffen uns, um etwas zu besprechen, um ein Projekt vorwärts zu bringen. Also ich habe kein Problem mit Meetings per se, wenn es gute Meetings sind. Für mich hat den Great Place to Work viel mehr damit zu tun, wie ich arbeite, also eben wie wir als Team zusammenarbeiten, ob ich flexibel bin, ob ich eben auch mal sagen kann, ich komme jetzt erst aus irgendeinem Grund um 11 Uhr ins Büro und mache eben keine Termine vorher.
Und wir haben ja auch rausgehört, du bist immer so ein Portfolio-Worker auch gewesen, hast verschiedene Sachen gemacht, die dich interessiert haben. Bei mir ist das auch ein bisschen so und dieses morgens E-Mails lesen, Nachrichten beantworten kann ja auch ein bisschen ein Problem sein dann. Also ich weiß nicht, wie viele E-Mail-Adressen und Kanäle du hast, wo Nachrichten reinkommen. Bei mir sind es einige und es ist manchmal nicht so einfach, die Übersicht zu behalten und da allen Nachrichten gerecht zu werden, oder?
Das ist so. Ich habe es ein bisschen reduziert. E-Mail ist tatsächlich, sind nur noch zwei Adressen, die private und die von Great Place to Work. Was extrem hilft, wir kommunizieren intern wirklich nur via Microsoft Teams. Mhm. Und das haben wir vor irgendwie 5 Jahren eingeführt und es war wirklich ein Game Changer. Das heißt, E-Mail ist eigentlich nur externe Kommunikation mit Kunden. Alles intern ist im Chat drin und das ist eigentlich viel, viel effizienter, um da den Überblick zu kriegen. Ich arbeite ja auch nicht jeden Tag bei Great Place to Work, das heißt, nach meinem freien Tag muss ich auch relativ viel wieder aufarbeiten und das geht mit Teams viel, viel einfacher.
Und kriegst du es hin, wenn du Teams die ganze Zeit aufhast und da viele Nachrichten reinkommen, hast du da Fokuszeiten für dich, wo es abgeschaltet ist, wo keine Pop-ups reinkommen? Weil das kenne ich auch, wenn ich da gerade irgendwie fokussiert mal an einem Excel-Modell rumbastel und dann macht es die ganze Zeit, poppt es immer auf, dann ist es schwer, den Fokus zu halten, wenn man dann doch mal reinschauen will, was gerade geschrieben wird.
Also ich habe sämtliche Benachrichtigungen deaktiviert, sowohl auf dem iPhone wie auch am Computer. Also da kommt nichts aktiv rein. Aber ich bin ganz, ganz schlecht mit Fokus. Also eben, ich habe E-Mail-Programme immer offen, ich habe Teams immer offen und ich lasse mich sehr leicht ablenken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das passt einfach zu meinem Arbeitsstil. Also mir geht es eigentlich besser, wenn ich schnell viele Dinge irgendwo auch parallel vorantreiben kann, so 4 Stunden jetzt voll fokussiert an irgendetwas zu sitzen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gemacht hätte.
Du bist ja auch noch Startup-Coach. Was sind das für Dinge, die du da versuchst rüberzubringen?
Also ich glaube, das eine ist wenn Startups im HR sind, halt wirklich das Verständnis, wie HR funktioniert, was für die Unternehmen, für die Personalverantwortlichen wichtig ist, weil viele Startup-Gründer, die kommen mehr von einer technischen Seite her, die haben eine Idee für ein tolles Produkt, aber verstehen nicht, wie eigentlich die Personalprozesse funktionieren und was da wichtig ist. Also da ist es wirklich fachliches Know-how. Und das andere, was jetzt immer öfters kommt, und das hat natürlich mit meiner Tätigkeit bei Great Place to Work zu tun, ist wirklich ein Coaching, wie man eine Kultur aufbauen kann in einem Startup. Oftmals sind es ja auch Gründerinnen und Gründer, die direkt von der Uni oder ETH kommen, die selber noch gar nie richtig gearbeitet haben, die keine Referenz haben, die gar nicht, und plötzlich müssen die Leute rekrutieren, Leute führen, und das ist so der zweite Teil.
Hast du so ein paar, wir haben eben auch viele Entrepreneurship-interessierte Studierende oder eben auch Gründerinnen und Gründer, einige, die den Podcast hören, so ein paar Pitfalls, die du sagst, du hast jetzt viele Startups begleitet, Fehler, die man am Anfang, die du öfter siehst, die du am Anfang öfter bei Startups siehst, die man vermeiden kann, wenn man sie vorher weiß?
Ja, ich würde es nicht per se Pitfall nennen, aber was ich immer wieder spannend finde, ist, wie Startup-Gründerinnen und Gründer versuchen, größer zu wirken, als sie eigentlich sind und quasi sich Großunternehmen als Vorbild nehmen und dann künstlich schon irgendwelche Hierarchien und Prozesse schaffen und sich irgendwelche fancy Jobtitel geben. Also ich hatte vor kurzem Kontakt mit einem Gründer, die sind irgendwie zu dritt, und er hat mir dann gesagt, er sei der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Da muss ich dann schon ein bisschen grinsen. Also ich glaube, was ich immer mitgebe, ist, versucht von Beginn weg herauszufinden, wie ihr arbeiten wollt, welche Kultur, welche Organisationsform euch passt. Weil das Spannende als Gründer ist ja, dass du nicht nur ein Produkt, eine Dienstleistung auf der grünen Wiese entwickeln kannst, sondern auch deine eigene Firma, deine eigene Organisation, und kopiert nicht einfach, was ihr links und rechts seht.
Wie kriegst du es hin, dass eben dass dein Privatleben, deine Interessen, deine Partnerschaft auch den Raum bekommen, der ihnen zusteht? Kannst du dann auch wirklich irgendwann mal sagen, so, jetzt lege ich alles beiseite und wandere rüber mit meiner Aufmerksamkeit? Oder beschäftigt dich das, was du ja eben auch sehr gerne machst, eigentlich doch 24 Stunden rund um die Uhr?
Also es beschäftigt mich schon immer ein bisschen. So ganz, ganz, ganz abschalten ist wirklich schwierig. Ich glaube, was wirklich hilft, ist halt in der Freizeit etwas zu tun, was dich wirklich auch sehr begeistert und dich fordert. Also eben zum Beispiel, wenn ich Crossfit trainiere, das ist so intensiv, da hast du keine Sekunde Zeit, um an irgendetwas anderes zu denken. Oder wir gehen zum Beispiel auch sehr gerne wandern und dann wirklich auch sehr sportlich unterwegs und dann musst du dich wirklich auf die Konditionen, auf den Wegen so konzentrieren und das hilft.
Und wenn du dann, ich kenne das nämlich ein bisschen von mir, wenn du zu Hause bist und den Kopf voll hast, du hast ja auch gesagt, du hast selten mal 4 Stunden Fokus am Stück, sondern hast dann da eine Nachricht, die aufploppt und machst das. Wenn man in diesem Modus gerade drin ist und nach Hause kommt, dann ist es ja manchmal gar nicht so einfach, sich dann auf das eine zu konzentrieren, was man dann machen will. Also hat ein Gespräch mit der Partnerin, sitzt sich gegenüber und sie erzählt was, wie der Tag war und ich erwische mich dann oft dabei, wie ich gerade nochmal zurückdenke, was ich gerade für eine E-Mail beantwortet habe und habe dann wieder auch Gedanken, die in 5 Richtungen gehen und höre schon zu, aber vergesse dann auch manchmal gerade, was ich sagen wollte in der Konversation. Hast du sowas dann auch, wenn du gerade so on fire bist, dass du den ganzen Tag viele Sachen abarbeitest?
Ja. Punkt, raus, Ende. Ja, auch das Gute bei mir ist, dass meine Partnerin ähnlich unterwegs ist. Sie ist Personalchefin beim Biotech-Unternehmen und die kommt auch nach Hause und hat den Kopf noch voll. Aber dann hilft eben zusammen kochen, dann zusammen hinsetzen, essen, runterkommen. Genau.
Wenn wir jetzt dein Handy checken würden, was sind deine 3 meistgenutzten Apps? Was fällt dann auf?
Ich glaube, die meistgenutzte App ist wahrscheinlich LinkedIn, weil es wirklich für mich ein sehr zentrales Netzwerk geworden ist, um mich über fachliche Themen auszutauschen, zu informieren, aber vor allem auch, um selber Posts abzusetzen und meine Themen voranzubringen. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich sicher noch WhatsApp und E-Mail.
Und LinkedIn wird ja immer stärker genutzt, das muss man auch sagen, auch immer früher genutzt, also auch schon in Studierendenkreisen wird das entsprechend genutzt. Was würdest du da für Tipps geben, wie man sich verhält in diesem Netzwerk?
Also der erste Tipp ist, überhaupt mal aktiv zu sein auf LinkedIn, weil die allermeisten haben da zwar ein Profil, aber sind dann irgendwo stille Leser und die liken vielleicht mal irgendeinen Beitrag, aber das Netzwerk lebt ja wirklich von der Aktivität der Mitglieder. Und deshalb wirklich selber aktiv zu werden, mal einen Post abzusetzen oder mindestens mal andere Beiträge zu kommentieren, um irgendwie so in dieses Doing reinzukommen, in den Austausch, weil dann macht LinkedIn einfach auch viel mehr Spaß, dann kriegt man mehr Kontaktanfragen, das Netzwerk erweitert sich und dann wird es eben wirklich, gibt es einen Mehrwert.
Was schon auffällt, ist, es gibt ja dann doch auch einige Personen, die natürlich mit beruflichem Background, aber wo es sehr stark um Selbstvermarktung geht, wo also immer ein Foto den Text eröffnet, wo man selber drauf ist und dann wird eine Story dazu erzählt, eine Frage am Ende gestellt. Und es geht letztendlich immer so ein bisschen darum, sich selbst bestätigt zu bekommen. Etwas, wo ich dann wieder denke, Mann, das kann wahnsinnig anstrengend sein.
Die Frage wollte ich auch stellen, noch ein Detail dazu. Also es gibt ja diesen klassischen LinkedIn-Post. Ich weiß nicht, ob du auch so postest, das machen ja ganz viele, weil sich der einfach bewährt hat, ne? Dass der am meisten Interaktion kreiert, dass du oben eine Überschrift hast, die ein bisschen reißerisch ist oder die irgendwie anregt, dann ein Text und unten eine Frage, Ansprache per Du, sodass alle dann drunter kommentieren und am besten noch ein Foto von dir. Und das sind ja dann meistens Posts, wo du Leute hast, die selber wahrscheinlich auch Reichweite wollen, interagieren und dann, die Fragen sind ja meistens sehr offensichtlich, was man darauf antwortet. Machst du das auch so? Spielst du das Spiel mit? Versuchst du ein bisschen was anders zu machen? Was rätst du da Unternehmen? Weil manchmal, es hört sich ja dann letztendlich alles gleich an, weil alle mittlerweile diesem Rhythmus folgen.
Ja, also über weite Strecken musst du halt dieses Spiel mitspielen und dieses Spiel kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja schlussendlich das, was die Leute liken und kommentieren, was dann wieder eben mehr Engagement gibt, was der Algorithmus lernt, was offenbar funktioniert. Also ich sehe das bei mir selber, ich poste relativ wenig Posts mit einem Selfie von mir. Ich versuche wirklich über das Thema zu gehen, irgendeine Statistik zu posten, irgendetwas zu visualisieren. Wenn ich mal aber ein ungerades Mal ein Selfie poste, weil es inhaltlich irgendwie passt, diese Posts haben so viel mehr Reichweite, so viel mehr Interaktion, dass ich immer denke, ja, eigentlich bin ich ja selber schuld, wenn ich das nicht regelmäßig mache. Also eben, entweder bist du halt dabei und dann musst du ein bisschen die Spielregeln beachten und ich finde es immer so amüsant, dass sich viele Leute eigentlich darüber aufregen, dass so viele Selfies gepostet werden. Aber es werden ja nur so viele Selfies gepostet, weil so viele Leute diese Selfies liken. Also irgendwo beißt sich ja die Schlange in den Schwanz.
Wenn wir jetzt mal in Richtung, man sucht einen Job gehen, ne? Was wären da so die Plattformen oder auch Zugangswege, die du empfehlen würdest?
Also jetzt als Plattform sicher LinkedIn, weil es ist die Plattform, wo du dich als Experte, als Expertin in einem Gebiet positionieren kannst. Wenn du eben, jetzt komme ich auf quasi auf den zweiten Teil der Frage noch zurück, wenn du eben einen Mehrwert schaffen kannst. Ich glaube, die Leute, die nur ein Selfie und irgendwelche Kalendersprüche posten, die kriegen zwar viel Engagement, aber die bleiben nicht in Erinnerung als Experten für irgendein Thema. Aber wenn du dich positionieren kannst, indem du ein-, zweimal pro Woche Links zu spannenden Artikeln postest, deine eigene Meinung dazu noch postest oder eben regelmäßig auch Kommentare hinterlässt, die einen Mehrwert bieten, dann nimmt man dich wahr. Und ich meine, ihr beide habt mich quasi auch auf LinkedIn gestalkt vor diesem Termin. Das machen Arbeitgeber heute. Wenn ich den LinkedIn-Recruiter nutze, dann komme ich auf diese Profile und dann sehe ich, okay, diese Person hat die richtige Ausbildung und ich sehe, die ist ajour mit den Themen, die setzt sich mit diesen Themen auseinander, die hat eine eigene Meinung. Also von dem her ist LinkedIn eine super Plattform, auch für Jobsuchende.
Und aus Arbeitgebersicht, wenn ich jetzt, also LinkedIn sowieso, klar, Arbeitgeber muss ich auf LinkedIn sein und schreibt da Stellen aus, bekommen hoffentlich gute Kandidaten. Aber jetzt ist es ja mittlerweile auch so, dass immer mehr genutzt wird, eben auch aus der Not raus, weil du sagst, es ist aktuell schwer, Fachkräfte zu finden, sagen die meisten Unternehmen. Ich habe jetzt gesehen, dass immer mehr auf TikTok auch aus HR-Gründen aktiv sind, also nicht einfach B2C-Unternehmen, die sich bewerben wollen, sondern auch wirklich aus Recruiting-Perspektive. Ist das ein Trend? Ich selber bin nicht auf TikTok, ich verfolge es relativ wenig, aber ich weiß, dass es für immer mehr Unternehmen relevanter wird. Ist das wirklich auch ein Trend, um so junge, gute Arbeitskräfte zu kriegen?
Ja, ganz klar. Ich meine, schlussendlich musst du als Arbeitgeber dort präsent sein, wo deine Zielgruppe ist. Und wenn das TikTok ist, dann solltest du auch auf TikTok sein. Aber der Grad ist natürlich sehr schmal zwischen authentischem Personalmarketing und dann irgendwelchen cringen Videos.
Wenn du ein bestimmtes Budget zur Verfügung hast, was du aufteilen musst zwischen Mitarbeiterentwicklung, dass du Leute schulst, weiterbringst, und Mitarbeiterrekrutierung. Wofür würdest du mehr Geld ausgeben?
Viel mehr in die Mitarbeiterentwicklung. Also ich sage immer, wenn die Unternehmen schon nur gleich viel Geld investieren würden in das Halten, das Entwickeln der bestehenden Mitarbeiter, wie sie investieren in die Rekrutierung, dann wäre schon viel gewonnen. Weil was nützt es mir, wenn ich quasi vorneweg immer neue Leute reinbringe, aber diejenigen, die ich schon habe, dann verliere, weil sie das Unternehmen verlassen, weil sie irgendwie nicht mehr zufrieden sind, keine Perspektive mehr sehen. Also diese Frage ist einfach zu beantworten.
Hast du ein Lebensmotto vielleicht ganz zum Schluss, was so für dich der Leitsatz ist, der Nordstern, der ganz fix irgendwo ist und wo du immer versuchst, dich daran zu orientieren?
Ja, Lebensmotto ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe sowohl in meinem Homegym wie auch auf meinem Laptop den gleichen Spruch drauf und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen das, was mich begleitet, und das ist «Be better than yesterday». Ich hatte für mich nie so den großen Plan, wo ich jetzt in 5 oder 10 Jahren sein will, aber eigentlich so stetige Verbesserung. Immer kleine Schritte, besser als gestern, und dann kommt es irgendwie gut.
Dann wünschen wir dir dabei weiterhin viel Erfolg, aber vor allen Dingen auch so viel Spaß, wie du ausstrahlst.
Danke vielmals.
Vielen Dank. Meet the CFO – Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.